Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Andreas Popp und ich melden uns hier mit unserem Sonderpodcast, den wir gestern bereits angesprochen haben. Dieser Podcast wird das Thema behandeln auf der Weltklimakonferenz in Ägypten, COP27. Was passiert am Sonntag, den 13. November? Andreas, du hast vorhin gesagt, als wir in der Vorbereitung waren, das ist ja ein historischer Podcast.
Ja, also ich empfinde es als historisch und ich muss sagen, ich bin tief aufgewühlt. Und zwar über diesen unglaublichen Vorgang, dass man ja über Jahre gehört hatte, immer wieder von vermeintlichen Verschwörungstheoretikern, das ist ja die Totklatsche, die man immer nutzt, dass diese sogenannte menschengemachte, bewiesene Klimaerwärmung nichts anderes ist als eine reale Klimareligion. Und da wird es dann jetzt plötzlich ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, jetzt kommt eine Situation ans Licht, die ich mir nicht hätte vorstellen können, dass sie jetzt kommen würde.
Ja, es ist wirklich spannend, vor allem deswegen, weil wir mal wieder in den Massenmedien viel lesen können über die großen und hehren Pläne, die man dort in Sharm el-Sheikh jetzt fasst, wo fast 50.000 Klimaretter zusammenkommen. Also Aktivisten, Bürgergruppen, NGOs, Nichtregierungsorganisationen, aber eben auch weit über 100, man spricht von 110 Staats- und Regierungschefs, die dort anwesend sein sollen, und die wichtigsten und größten religiösen Führer auf dieser Welt, ob es sich um das Christentum handelt oder den Buddhismus oder eben auch die muslimische Glaubensrichtung oder auch den Buddhismus oder Hinduismus. Sie sind offenbar alle dort versammelt. Und wenn man sich vorstellt, Andreas, man spricht jetzt darüber, über die Abschaffung aller fossilen Brennstoffe und wie die Welt gerettet werden soll. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Gestern haben wir schon darüber gesprochen, dass die Herrschaften da zum großen Teil mit Privatjets, mit Regierungsfliegern angereist sind, die man sich nicht getraut hat, irgendwo dort um den Veranstaltungsort herum zu parken, damit man nicht auffällig wird und die Weltpresse nicht darüber berichtet. Also man parkt die Flugzeuge hunderte Kilometer entfernt, um möglichst unauffällig dort zu wirken, worüber auch nicht öffentlich berichtet wird. Das sind die leckeren Gerichte, die dort den Teilnehmern serviert werden. Das sind die Speisepläne, die sehr fleischreich sind und sehr reichhaltig sind. Und man spricht aber über das Hungern der Ärmsten wegen des sogenannten Klimawandels. Wir wollen mal in diesem Moment nicht darüber sprechen, gibt es den Klimawandel? Ich glaube, der ist nicht zu leugnen. Oder ist er menschengemacht? Oder woran liegt es? Das haben wir hier schon ausführlich immer wieder diskutiert. Wir wollen jetzt darüber sprechen, was die Herrschaften vorhaben. Und das ist wirklich sehr erstaunlich, denn diese Konferenz, diese Weltklimakonferenz COP27, die wird einen ausgesprochen ausgeprägten religiösen Charakter haben. So, und damit sind wir jetzt beim Sonntag, den 13. November angekommen, also jetzt in wenigen Tagen. Wenn man sich den Veranstaltungsplan anguckt, von den Vereinten Nationen, von dieser UN-Klimakonferenz, dann kann man auf den jeweiligen Webseiten die gesamten Programminhalte nachlesen. Was machen die am Mittwoch, den 9. November, am Donnerstag, den 10., am Freitag, den 11. November? Nur Sonntag, der 13. November, der steht komischerweise nicht auf diesem Programm. Man wechselt vom 12. November auf den 14. Spannenderweise gibt es ja auch in Flugzeugen keine Sitznummer 13, aus ganz bestimmten Aberglaubensgründen. So, und was hat man jetzt vor? Man wird sich, also die größten Religionsführer und wichtigsten Vertreter der Länder, man wird sich auf dem Berge Sinai treffen Und man hat vor einer Ausrufung von neuen 10 Geboten.
Ja, und das wird im Prinzip unterstrichen mit einem quasi prophetischen Aufruf zur Klimagerechtigkeit und zu einer Bußzeremonie, die dort angekündigt wird. Das heißt, wir kommen jetzt in eine auf mich wirkende sektenartige religiöse Grundstruktur, weil ich hier auch ganz klar erkenne, die Wissenschaft kann nicht mehr argumentieren mit dem sogenannten menschengemachten Klimawandel. Natürlich gibt es einen Klimawandel, hat es immer gegeben, wird es auch immer geben. Aber hier geht es ja um eine Politik, die unter einem Narrativ umgesetzt werden soll und der heißt Klimawandel. Wir haben übrigens vor diesem Sonderpodcast noch einmal aus dem Jahre 2007 aus dem Archiv einen sehr wichtigen Film, der übrigens von RTL war. Und da geht es um den Klimaschwindel. Und dieser Klimaschwindel ist dort in einer Sendung von etwas über 30 Minuten aus meiner Sicht sehr deutlich beschrieben worden, unter der Berücksichtigung von vielen, vielen Wissenschaftlern. Sehr viele Nobelpreisträger für Naturwissenschaften sind dabei gewesen. Und das ist ernst zu nehmen aus meiner Sicht. Und ich glaube, RTL ist zitierfähig. Und das Ding wurde natürlich relativ schnell in die Giftschränke weggepackt. Man findet das auch unter YouTube nicht mehr einfach. Also wichtig ist, seht euch diesen Film an. Einige werden ihn kennen, verteilt ihn weiter, ladet ihn runter, dass er möglichst immer da bleibt und nicht irgendwann ganz rausgelöscht wird.
So, und vielleicht noch eine wichtige Erwähnung, die kommt nämlich oder kam im Vorfeld von Papst Franziskus. Der hatte erst vor kurzer Zeit die Welt aufgerufen, dass die Menschen jetzt ihren Lebensstil verändern müssen und in ein Leben wechseln von green and sustainable, also eine grüne Agenda verfolgen sollen, die nachhaltig ist, um den Planeten zu retten. Er hat auch explizit dazu gesagt, dass unter anderem Punkte wichtig sind wie kein Fleisch essen, kein Auto fahren. Andreas, da hatten wir uns schon gewundert, dass also vom Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in Rom eine solche Empfehlung kam.
Ja, wir haben jetzt genau diese Situation, dass jetzt hier eine Hand-in-Hand Zugrundeliegung liegt der Nichtregierungsorganisationen, die vertreten werden über die EU und über diese gesamten bekannten Institutionen und die hier Hand-in-Hand eben halt laufen. Und ich vielleicht noch mal ganz kurz, ich glaube, das kann ich mal sagen, was noch im Spiegel war. Darf ich das kurz erzählen? Nochmal hier, was die Frau Präsidentin der Europäischen Kommission, nämlich Ursula von der Leyen, nämlich gesagt hat. Die hat nämlich die Länder aufgefordert, den Klimawandel schneller zu bekämpfen. Interessant ist ihre Wortwahl. Sie sagte, die globale Krise der fossilen Brennstoffe muss ein Wendepunkt sein. Lassen Sie uns also nicht den Highway to Hell, also den Weg in die Hölle nehmen, sondern das saubere Ticket in den Himmel verdienen. Und das sagte sie in Anlehnung an die Äußerungen dann von UNO-Generalsekretär Guterres am Montag. Und da kommt nochmal dazu, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Das hatte der UNO-Generalsekretär gesagt. Das heißt, wir bekommen jetzt eine komplett religiöse Geschichte und wir werden in diesem Podcast hier mal darlegen, was genau geplant ist.
Also man will zum Berge Sinai gehen. Da sollen Staatsoberhäupter und eben die religiösen Führer der Länder und der Glaubensgemeinschaften Forderungen nach Klimagerechtigkeit ihre Stimme verleihen. Und die sollen ertönen dort und es sollen neue 10 Gebote ausgerufen werden. So, Andreas, wir wollen mal über den Berg Sinai sprechen. Wir wollen mal darüber sprechen, welche historische und biblische Bedeutung hat der Berg Sinai. Das ist natürlich jener Berg, an dem laut biblischer Überlieferungen das gesamte Volk Israel, das Moses ja aus der Knechtherrschaft des ägyptischen Pharao-Palastes herausgeführt hatte, dass dieses Volk Israel Zeuge wurde der Offenbarung Gottes. Moses soll auf dem Berge Sinai die 10 Gebote erhalten haben. Das soll in etwa so gewesen sein, dass er ja die Israeliten, die lange unter der Knechtherrschaft Ägyptens leben und schuften mussten, herausführte in die Freiheit. Es gab große Begegnungen. Sie hatten Herausforderungen zu bewältigen. Das Wasser teilte sich, damit sie durch das Meer fliehen konnte. Und als die Ägypter sie verfolgten, schlugen die Wogen über den Ägyptern zusammen. Und es sind ja alles mehr oder weniger, wie die Menschen gesagt haben, eine Art Wunder gewesen, dass sie da durchgeführt wurden. Das größte Wunder aber ist dann am Berge Sinai entstanden, als Moses seinen Leuten sagte, wartet hier, er wollte beten und ist auf den Berg gestiegen und hat dort Kunde bekommen von den 10 Geboten. Das erste Gebot war zum Beispiel und lautet bis heute natürlich, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und die 10 Gebote, ihr kennt sie alle, wir haben auch oft im Podcast im Abendgebet schon darüber gesprochen. Moses hat dann diese Gebote auf Steintafeln geritzt und ist wieder runtergekommen mit diesen 10 Geboten. Und inzwischen hatte sich aber sein Volk, das er gerettet hatte, schon wieder anders besonnen. Man tanzte um das goldene Kalb herum. Das heißt, man hatte schon wieder völlig neue Ideen, materialistischer Art. Es war wahrscheinlich auch ausschweifend. Und er war wütend und warf diese Steintafeln zu Boden. Die 10 Gebote aber, die waren natürlich dennoch die Grundlage und wurden zur Grundlage ja von vielen Glaubensrichtungen. Denn man muss sagen, die jüdische Überlieferung betont, dass Mose von Gott auf dem Sinai sowohl die mündliche als eben auch die schriftliche Lehre, die sogenannte Tora, übergeben wurden. Und der Sinai-Berg gilt als Ort des Ereignisses der Massenoffenbarung Gottes vor dem jüdischen Volk, vor allem eben der Gabe der 10 Gebote. Andreas, das ist die Grundlage des Judentums, die Grundlage des Christentums. Es ist auch die Grundlage des islamischen Glaubens, des muslimischen Glaubens, denn auch Mohammed begründet sich auf diese Begebenheiten im Alten Testament. Das heißt, es ist ja die Ansammlung der wichtigsten Weltreligionen in dieser Überlieferung des Sinai-Berges enthalten.
Ja, also wenn man sich mit dem Werk Im Lichte der Wahrheit von Abdruschin beschäftigt, dann werden ja genau diese Zusammenhänge, nämlich diese Verbindungen der verschiedenen Religionen überhaupt erst einmal klar, die ja durch verschiedene Wegbereiter dann entstanden sind und letztendlich verzahnt in die gesamte Schöpfungsarchitektur reinpassen. Dann werden die Zusammenhänge nämlich klar. Und hier sehen wir, dass eine offenbar okkulte Struktur im Hintergrund diese Religionen nun vereinen soll. Es gibt ja auch Fragen, wir haben darüber vorhin gesprochen, dass wir nicht diskutieren, wo der Berg Sinai eigentlich liegt. Da gibt es eben halt auch unterschiedliche Ansichten, auch aus der religiösen Geschichte heraus. Ist das mehr im arabischen Raum oder geht das mehr in die Sinai-Geschichte rein? Also das ist nicht ganz eindeutig, aber darum geht es auch in diesem Fall überhaupt nicht. Es geht jetzt darum, dass wir eine neue Struktur haben, nämlich einen Klimagipfel auf diesem Sinai-Berg, Mount Sinai, und das soll eventuell eine neue Religion begründen. So können wir es nur interpretieren. Und das sind natürlich zwei Interpretationen, die sich für mich da aufdrängen. Entweder die Wissenschaft ist am Ende und kommt nicht mehr weiter. Das heißt, das Klimanarrativ bricht gerade auseinander und man muss jetzt alle Register ziehen, um es irgendwie zu retten. Wir merken das mit Highway to Hell und all diese Begrifflichkeiten, die ja tatsächlich die völlige Untergangsvision diskutieren, während die ernstzunehmenden Wissenschaftler, die ergebnisoffen arbeiten, ganz deutlich sagen, bleibt entspannt. Diese Situation ist bei weitem nicht so, wie wir alle glauben. Das merken wir schon, wenn wir zum Beispiel sagen, dass jeden Tag mindestens ein Kohlekraftwerk über die nächsten 80 Jahre laufen müsste, damit wir überhaupt auf diese
nicht laufen müsste,
neu gebaut werden müssten, damit überhaupt diese Klimamodelle. Und Modelle sind keine wissenschaftlichen Theorien, sondern Annahmen, die man dann auch wildspekulativ machen kann. Und das findet man hier auch vor beim IPCC. Und das wird immer eindeutiger. Und aus diesem Grunde ist es extrem wichtig, dass wir dieses Thema auch behandeln.
Es würden wahrscheinlich viele Bürger, die dort auch anwesend sein dürften bei diesem Klimagipfel in Ägypten, die würden ganz andere Themen auf den Tisch bringen, wie zum Beispiel, was verursachen denn die sogenannten Chemtrails? Was ist mit dem Geoengineering? Was macht das mit unserem Wetter, mit unserem Klima? Was sind das für Streifen dort am Himmel? Das sind natürlich alles Fragen, die dort in Ägypten tunlichst vermieden werden. Die werden weder gestellt, noch werden sie beantwortet. Das ist ein ganz kurzer Ausflug von mir, Andreas. Das ist ja kaum erklärbar. Jeder Mensch sieht die inzwischen. Jeder spürt, dass es einem gar nicht so richtig gut geht. Und trotzdem wird das überhaupt nicht thematisiert.
Ja, die Wissenschaft, ich habe das damals in meinem Buch beschrieben, Matrix-Syndrom. Da konnte man noch rankommen an die Zusammensetzung dieser Chemtrails, weil es wird uns ja erklärt, dass diese Streifen am Himmel Kondensstreifen sind. Wer weiß, was Kondensat ist und wie Kondensstreifen entstehen, der weiß auch physikalisch, dass sie sich innerhalb weniger Sekunden auflösen müssen. Das findet allerdings eben nicht statt und man kann dadurch rein interpretieren und zumindest klar sagen, es müssen andere Zusatzstoffe drin sein, irgendwelche Chemikalien wahrscheinlich. Und die sind ja auch genau beschrieben worden.
Also ich komme zurück zu den 10 Geboten, die jetzt neu ausgerufen, neu formuliert werden sollen. Wir haben es gerade gesagt, die 10 Gebote von Moses empfangen auf dem Berge Sinai vor tausenden Jahren sind die Grundlage für die meisten großen Religionen und sie sind die Grundlage für viele Gesetze unserer Zeit. Die Frage stellt sich jetzt, wenn man diese Gesetze verändern will, Andreas, verändert sich damit die Grundlage für die meisten anderen Religionen sowie auch die Grundlage für viele Gesetze unserer Zeit?
Ja, natürlich. Wir haben ja die Rechtsstaatlichkeit und die Gesetzmäßigkeiten zum Beispiel des Völkerrechts weitgehend ausgehebelt. Wir kennen das aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die eine regelbasierte Ordnung entwickelt haben und die über die eigentlichen völkerrechtlichen Statuten raufgesetzt haben, also drüber gestellt haben. Und das bedeutet, dass die Gesetze überhaupt keine tatsächlichen juristischen Grundhaltungen der Objektivität mehr enthalten und auch der Waage, die man von Justitia kennt, wo auch mehrere Meinungen und Zusammenhänge zugelassen werden und sich alle an bestimmte Rahmenbedingungen zu halten haben, sondern wir sehen hier, dass etwas gesetzt wird, das heißt diktiert wird. Und diese Diktate braucht man. Und da passt natürlich die Religion hervorragend dazu. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz außer mir in Anbetracht dieser klaren Offenbarung, dass hier eine offenbare, geheim gehaltene Grundstruktur einer okkulten Struktur, einer okkulten Führung, die dazu führte, ganze Industrien auszulöschen, Deindustrialisierung einzuführen, Menschen mit Masken zu versehen, die heute die gesamte Welt vermüllt haben und all diese Dinge. Und dass man hier jetzt auf dieser Ebene jetzt diese Religiosität einführen will.
Es gibt ein Portal, wir werden euch das verlinken, das heißt Interfaith Sustainable. Und dort wird eben auch über diese Veranstaltung berichtet. Es heißt, wenn diese Veranstaltung, wo diese neuen 10 Gebote veröffentlicht werden, die werden wir uns natürlich auch genauer ansehen, wenn diese Veranstaltung vorbei ist, wird es im Anschluss daran Veranstaltungen, Sinai-Veranstaltungen geben, so heißt das Ganze. Und das soll eine Reihe von Bildungsinitiativen sein, die jetzt gestartet werden, die sich dann daraus ergeben werden, weltweit. Und es heißt hier, die von den an der Veranstaltung teilnehmenden Religionsführern erstellten Materialien werden in Studienmaterial umgewandelt, das den Religionsgemeinschaften und der Gemeinschaft der Klimaaktivisten in speziellen Seminaren und fortlaufenden Unterrichtssituationen dienen wird.
Ja, das ist interessant. Also Interfaith als Plattform bietet also auch Predigthilfen an. Also sie bildet aus sogenannte Öko-Predigthilfen. Preacher, also Ökopriester, und auch eine Ökobibel. Also wir haben hier mit einer Marketingstruktur zu tun, die jetzt mehr oder weniger Religiosität und Marketing zusammenführt und das Ganze unter der Überschrift des menschengemachten Klimawandels jetzt den Sack mehr oder weniger zumacht. Das ist hier die offenbare okkulte Struktur, die ich hier erkennen kann.
Ich möchte mal weiter hier an den Fakten noch lesen für euch. Es gibt dann eine weitere Kooperationsseite, das Elia Interfaith Institute und sein Board of World Religious Leaders, also das Board der Weltreligionsführer, bringt einige der weltweit bekanntesten religiösen Persönlichkeiten aus Judentum, Islam, Christentum, Buddhismus und den Religionen Indiens zusammen. Und das Interfaith Center for Sustainable Development, also ein interreligiöses Zentrum für nachhaltige Entwicklung, zeigt die Verbindung zwischen Religion und Ökologie auf und mobilisiert, wie es hier heißt, die Menschen zum Handeln. Dann gehört dazu ein sogenanntes Peace Department. Das ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, das globale Koordinationsversagen zu beheben, indem sie Philanthropie und Impact Investing effektiv und skalierbar macht.
Ja, dieser etwas akademisch wirkende Satz hat natürlich unglaubliche Brisanz hier drin. Da geht es also um ein Friedensbüro, das ist so ein bisschen die Überschrift, dass das Ganze natürlich auch mundet dem Zuhörer. Und dann steht dort eine Non-Profit-Organisation, die dahinter stehen soll. Und wir wissen, eine Non-Profit-Organisation sind die NGOs. Und das sind immer Profit-Organisationen, weil da sind nämlich die Philanthropen drin, die nämlich im Rahmen des Impact-Investing-Effektes, das heißt also ganz bewusst investieren, nämlich in diese Untergangsvision, die man hier aufgebaut hat, um damit nämlich ihre profitablen Geschäfte zu machen und ihre Macht aufgrund des Reichtums eben halt noch zu verstärken. Das heißt, dieser Satz offenbart die eigentlichen Drahtzieher und Architekten dieser Architektur.
Ja, und natürlich ist auch die UNO dabei bei diesen Partnern. Und da gibt es die Faith for Earth-Initiative des UN-Umweltprogramms. Das arbeitet daran, strategisch mit glaubensbasierten Organisationen zusammenzuarbeiten und Partnerschaften mit ihnen einzugehen, um gemeinsam die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, so nennt man das, nachhaltige Entwicklung, und die Ziele der Agenda 2030 oder 2030 zu erfüllen. Und die Ziele dieser interreligiösen Klimaveranstaltungen lauten hier, die werden hier auch noch aufgeführt, die lauten: die Macht der Religionen, der religiösen Führer und der Glaubensgemeinschaften zu inspirieren und freizusetzen, damit sie sich für den Klimaschutz einsetzen und als Quelle für inspirierende und motivierende Diskussionen unter Politikern und zivilen Gremien dienen. Ich stopp mal hier, Andreas. Wir haben eine ganze Menge Regierungsvertreter in Berlin, die zum Beispiel bei ihrer Amtseinführung keinen Eid mehr auf Gott schwören wollten. Was haben die jetzt mit diesen Leuten zu tun?
Ja, da wird das natürlich schwierig. Also ich beziehe mich hier mal auf den Peterson beispielsweise. Jordan Peterson ist ein sehr bekannter Psychologe, weltweit bekannt, der also die Zusammenhänge immer wirklich auf den Punkt bringt. Und Petersens Darstellung dieses blinden Dienstes am Planeten, was wir gerade erfahren, als eine Art von Religion, wie wir es ja gerade gesagt haben, enthält sowohl Ironie als auch die Gefahr, denn die Woken, so nennt man das ja heute, sind für ihre Verachtung und ihren Spott gegenüber allem Religiösen bekannt. Aber die wissen das natürlich auch, die Menschen. Und jetzt geht es natürlich darum, die Menschen und Institutionen trotzdem des Glaubens an Bord zu bekommen, damit sie ihre Ziele erreichen können. Und das ist das eigentlich Irrsinnige dabei, was wir gerade erleben. Und jetzt stellt sich die Frage, wie machen sie das? Das heißt, die Menschen, die die Religionen verachten, wollen die Religionen eigentlich hinter sich bringen. Wie macht man das? Eine einfache Masche. Man appelliert an die religiösen Gruppen auf eine Weise, die sie an ihre eigenen Werte erinnert. Also zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das spricht natürlich bestimmte Gruppierungen bestimmter Religionen an. Dann verkleiden sie ihre Botschaft dann in deren Sprache, sodass sie moralisch, spirituell, ja nahezu göttlich klingt. So muss es sein. Und so soll der Versuch laufen, so viele Weltreligionen wie möglich unter den Schirm der wahren Menschheit zu bringen. Das ist das Ziel. Und diese Strategie funktioniert auch oft gut, denn sie fördert ja die Einheit durch eine einheitliche Vision und zielgerichtetes Handeln. Und da die Menschen ihre Individualität, ihre Eigenverantwortung weitgehend verloren haben durch die Indoktrinierungsmaßnahmen, zum Beispiel in den großen Bildungssystemen und so weiter, durch die nicht mehr Stärke durch Mutter-Kind-Bindung, das ist ja auch eins der Themen. Man hat die Menschen über Generationen vorbereitet, sodass sie die Gruppe als Ersatz für ein Elternhaus, Ersatz der Familie, Ersatz für Sicherheit und für Stabilität brauchen und somit natürlich hervorragend zu steuern sind. Das heißt, die Menschen sind dermaßen mittlerweile auch entwurzelt, dass sie gar nicht mehr erkennen, selbst wenn die vermeintlich religiös sind, dass diejenigen, die sie gerade versuchen, sie einzufangen, die Religionen eigentlich verachten.
Absolut. Es ist ja klar, dass durch die zurückliegenden politischen Entwicklungen, die ja sehr vorsätzlich weltweit gelaufen sind, dass die Menschen entkoppelt wurden von dem wahren Schöpfer. Ich spreche jetzt mal hier vom wahren Schöpfer, ich spreche auch mal von Gott und ich spreche mal über die wahren 10 Gebote, die für uns das Rüstzeug und das Fundament für unser Leben und die Ausrichtung sind und auf die sich natürlich auch der Gottessohn Christus gestützt hat und darüber eben viele Wahrheiten und Weisheiten in die Menschheit gebracht hat. Aber das wird jetzt vermischt wie die Milch im Kaffee. Und das heißt, Andreas, wenn du nach diesen Statuten, die jetzt hier offenbar vorgegeben werden, wenn du dich dann nicht an die Klimaregeln, an die neuen Gesetze, an die neuen Gebote hältst, dann bist du nicht nur ein Klimaleugner, sondern auch wahrscheinlich ein Glaubensleugner.
Naja, man hat jetzt man versucht mit Gewalt, so glaube ich es zu erkennen, die Wissenschaft jetzt rauszunehmen, damit auf gar keinen Fall mehr eine sachliche Diskussion über das Thema stattfindet, sondern bringt jetzt den vorher abgelehnten, negierten, ich sage mal Religionsvorwurf, denn dieses Thema oder dieser Begriff Klimareligion, der wird ja im Prinzip gerade von Kritikern sehr oft benutzt. Jetzt nutzen sie ihn selbst und bringen ihn damit ein, weil sie kommen nicht mehr dagegen an. Und da genau hier ist es so wichtig, dass die Menschen jetzt aufpassen. Und ich glaube, das werden sie auch tun, weil diese gesamte, ich sage mal, Konferenz dort mit ihren 45.000 Leuten und ich habe gerade gesehen, dass die 400 Jets, ich weiß nicht, wie viel der Schadstoffemission entsprechen von Hunderten von Großflugzeugen, die von Frankfurt nach Mallorca hin und her fliegen, wo Hunderte von Leuten oder Tausende von Leuten transportiert werden. Also das sind eben halt Dinge, die erkennen auch die Menschen. Und aus diesem Grunde muss man jetzt irgendwie einen sehr gefährlichen Schritt aus Sicht des Systems gehen. Denn es kann sein, dass dieses Eis zu früh durchgebrochen wurde, aber man kriegt es einfach nicht mehr unter dem Teppich, weil das Vertrauen in die Politik und auch in die gekaufte Wissenschaft, also in die Propagandisten, es sind ja keine Wissenschaftler, es sind Propagandisten, die dort arbeiten. Es gibt Wissenschaftler, um die tut es mir leid, ich bin da manchmal auch ein bisschen schnell dabei, Wissenschaftler so in Bausch und Bogen zu verdammen, das meine ich bitte nicht. Ich meine damit gerade die, die in der Öffentlichkeit stehen und das sind eigentlich diejenigen, die am meisten eben halt als Mietmäuler zu bezeichnen sind.
Ich möchte noch mal in die Programmübersicht für euch reinlesen von diesem Interfaith Sustainable Programmplan. Und da heißt es, Religionsgemeinschaften und religiösen Führern kommt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung des Klimawandels und der Klimagerechtigkeit zu, die einen tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft erfordert. Das sind ja schon mal hohe Worte, also ein tiefgreifender Wandel der Gesellschaft, der gesamten Welt sozusagen. Das Wissen darüber, welche Veränderungen dringend erforderlich sind, um die langfristigen Schäden für den Planeten zu verringern, ist leicht verfügbar. Um jedoch einen Wandel im Handeln herbeizuführen, bedarf es einer tiefgreifenden Änderung der Einstellung, einer Änderung des Herzens. Dies ist seit Jahrtausenden die Domäne der Religionen. Und da möchte man jetzt tiefgreifende Änderungen haben. Weiter heißt es, Religionen sind Inspirationsquellen für den Wandel des Herzens und die sich daraus ergebenden Veränderungen der Einstellung. Und es heißt hier weiter, um die Diskussionen bei COP27 in Sharm el-Sheikh zu unterstützen, herauszufordern und zu inspirieren, werden in Sharm el-Sheikh, in London, in Jerusalem und anderswo interreligiöse Klimaveranstaltungen stattfinden, die das Herz berühren, einen Wandel herbeiführen und ein Moment der Inspiration für religiöse Gemeinschaften und für die Menschheit sein werden. Religiöse Führer werden dazu aufrufen, tief verwurzelte Einstellungen zu überdenken und Wege zu finden, diese Einstellungen zum Wohle der Erde, unserem gemeinsamen Zuhause, zu verändern. Was hörst du hier raus?
Ja, was man hier raushören kann, dass man einen Gang jetzt höher schaltet, dass eine Bewusstlosigkeit der Menschen angestrebt wird in einer noch größeren Form, als wir es jetzt schon hatten. Denn das Bewusstsein ist eins der wesentlichen Grundelemente eines Menschen in der Schöpfung, der in seinem Seelenleben sehr genau erkennen kann, das merkt er spätestens durch sein Gewissen, dass was richtig und was falsch wäre. Und wenn dieses Bewusstsein durch eine Bewusstlosigkeit ersetzt wird, nach dem Motto, Führer befehle, wir folgen dir. Das sind nämlich die religiösen Strukturen, keine Eigenverantwortung, keine eigene Entscheidung mehr, sondern entschieden zu werden. Betreutes Denken, betreutes Glauben und irgendwann fangen sie dann eben halt an und machen noch irgendein Symbol, Amen oder Om oder was immer noch hinterher oder reißen die Hände hoch. Also die große Problematik, die wir hier haben, ist eine Bewusstlosigkeit als Ziel der Menschheit, um sie in die totale Kontrolle zu bekommen. Und das schön verpackt.
Ja, für mich klingt es auch so, dass der alte Glaube, den ja viele haben, wir gehören auch dazu, den Glauben an unseren Schöpfer, an Gott, und eben auch die anderen beiden, Heiliger Geist und Gottessohn, was die Liebe ist, dass dieser Glaube entwurzelt werden soll und dass stattdessen etwas Neues installiert werden soll. Das bedeutet, man versucht, wie auch Noah Yuval Harari, die rechte Hand von Klaus Schwab im WEF, es schon öfter gesagt hat, nämlich, dass die Menschen gar keine Seele haben. Man versucht, die Seele oder den Geist beim Menschen zu entfernen und durch klimagerechte Regeln zu ersetzen. Denn wir kommen hier ein Stückchen näher, zumindest was man sich statt dieser 10 Gebote vorstellt. Also, es wird geschildert, wie man das jetzt machen wird. Wir kommen zum Sinai in einer Bewegung der Reue und der Suche. Wir suchen nach einer neuen Vision für die Menschheit und ihre gefährdete Existenz. Und wir wollen eine Botschaft über lebenserhaltende Lebensweisen und Gewohnheiten empfangen. Bin mal gespannt, wer da steht und empfängt. Und verbreiten, die die Menschheit heute hören muss. In diesem Sinne werden die Projektpartner führende religiöse Führer aus den großen Weltreligionen zusammenbringen, um einen prophetischen interreligiösen Aufruf zum Handeln zu formulieren. Und der Titel lautet 10 universelle Prinzipien für Klimagerechtigkeit.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist selbsterklärend. Das heißt, hier geht es wirklich jetzt um die große nächste Stufe. Und wenn jemand die Klimareligionen jetzt noch als okkult bezeichnet, der hat eigentlich einen Volltreffer gelandet über die ganzen Jahrzehnte, auch wenn er dafür verurteilt wurde. Das große Problem ist, dass ein großer Teil der Menschheit mittlerweile so blind und auch schon entbewusstet wurde, so ohnmächtig ist, dass er selbst diese Zusammenhänge gar nicht mehr versteht. Aber unsere Hörer wissen das. Und wir wissen, dass wir in einen Umbruch der Menschheit hier auch mehr oder weniger gerade drin stehen. Und es ist ja auch wichtig, denn das ist ja auch der Titel unserer Hauptsendung des Podcasts, stabil durch diesen Wandel nämlich durchzukommen. Und aus diesem Grunde reden wir darüber, weil es elementar wichtig ist und aus meiner Sicht wirklich historisch. Ich bin wirklich sehr aufgeregt innerlich.
Ja, vor allem, wenn wir sehen, dass eben Studienmaterialien erstellt werden und dass mehr oder weniger wahrscheinlich weltweit dann auch neue Bildungsrichtlinien kommen werden, die all dieses vermischen. Wir sprechen hier oft über die Naturgesetze, über die Schöpfungsgesetze von Gott. Und mein Gefühl ist, dass Gott hier vom Thron gestoßen werden soll, dass man sich selber dort intronisiert und bekannt gibt, welche Regeln jetzt auf der Welt herrschen. Und da bin ich denn dann doch auch wieder ganz beruhigt, denn da gibt es viele biblische Prophezeiungen dafür, was diesen Fürsten der Erde und Königen und Herrschern alles passieren wird, wenn sie es wagen, dies zu tun.
Ja, das ist genau dieser Punkt, den ich immer gerne als sogenannte anthropozentrische Hybris bezeichne, also als die Überheblichkeit des Menschen, sich als Endprodukt der Evolution zu sehen. Und da ist eben halt nur dieser Evolutionsaspekt, den es natürlich gibt, gesehen, aber eben halt nicht die Beseeltheit des Menschen, die da eigentlich mit die entscheidende Rolle spielt. Und genau an dieser Stelle hier gilt es anzuknüpfen, nämlich jetzt ganz besonders seine eigene Stabilität und sein Bewusstsein zu fühlen, zu empfinden. Ja, ich sage wirklich zu empfinden, das ist der entscheidende Punkt. Und ich bin immer wieder, wir haben gerade von Glauben gesprochen, ich bin zum Beispiel jemand, der nicht wirklich an irgendetwas glaubt. Bei mir gibt es eben halt Zusammenhänge, zum Beispiel die Schöpfung und Gott. Und das ist etwas, was ich weiß. Und Wissen und Glauben ist ein Unterschied. Man kann nämlich Glauben auch so interpretieren, dass es nicht so ganz sicher ist, weil man hält an irgendetwas fest, was man nicht beweisen kann. Man kann aber sehr wohl beweisen. Aber die Beweismöglichkeiten, die sind eben nicht nur auf der rein wissenschaftlichen Ebene möglich, sondern auch auf der intuitiven Empfindungsebene. Wir haben nämlich in uns durch unser Gewissen quasi wissenschaftliche Geräte eingearbeitet, die nur keinen Zeiger und eine Skala haben, aber wesentlich genauer arbeiten als alle wissenschaftlichen Geräte, die man herstellen kann. Und das nennt man Gewissen, das nennt man Intuition. Und wenn man dann, und ich bin jemand, der sowohl wissenschaftlich orientiert arbeitet und in Zahlen und alles bewiesen haben möchte, aber ich weiß, dass das nicht alles möglich ist. Ich bin auch nicht derjenige, der nur sagt, ich empfinde und lasse die Wissenschaft aus. Nur durch die Kombination des tatsächlichen Wissens mit der Intuition und Empfindung aus der Schöpferkraft heraus gemeinsam eröffnen sich gigantische Horizonte. Ich muss das mal ganz kurz ausführen. Ich habe, bevor ich mich mit dem Lichte der Wahrheit auseinandergesetzt habe, unglaublich gesucht nach Zusammenhängen, nämlich auf der wissenschaftlichen, meistens auf der atomaren und auf der astrophysischen Ebene. Da habe ich versucht, die Fragen zu beantworten, die wichtig sind, nach dem Motto, oder wichtig waren, wo komme ich her, wer bin ich und was ist meine Aufgabe? Was ist eigentlich die Schöpfung? Und ich wollte meine Fragen beantwortet haben. Und ich habe meine Fragen interessanterweise nicht beantwortet bekommen, aber ich habe einen anderen Zustand erreicht. Ich habe keine Fragen mehr. Und jetzt sagt jeder natürlich, oh toll, jetzt spielt er sich auf und weiß alles. Nein, ich weiß natürlich nicht alles. Ich weiß nur, dass meine Fragen falsch waren. Weil wir müssen eben halt bestimmte Dinge immer wieder durch die Intuition mit durchempfinden. In Verbindung mit dem tatsächlichen Wissen, welches auch berechenbar ist. Und dann kommt eine Vision, die der Wissenschaftler nie haben kann und die der rein Spirituelle auch nie haben kann, sondern nur in dieser Kombination.
Ich danke dir für diese Ausführung. Ich denke, man könnte noch jetzt ewig diskutieren. Wir werden auf jeden Fall das ganze Thema im Auge behalten, sobald hier große Veränderungen bekannt gegeben werden. Wir dürfen abwarten, was da genau passieren wird. Nämlich bei dieser Konferenz wird die Macht der Religionen aufgebaut, ausgebaut. Die Führer erklären sich zu Beschützern der Erde, zu Agenten des Wandels, indem sie ihre Gemeinschaften dazu motivieren werden, sich anzuschließen. Und es gibt wohl, wie es heißt, auch schon eine lange, lange Warteschlange von Interessenten. Andreas, vielleicht noch mal als Abschluss Gedanke. Ja, ich weiß, du möchtest noch was sagen. Ich weiß auch was und darüber reden wir auch gleich. Es ist sehr wichtig, dass wir uns jetzt selber innerlich klar ausrichten. Ausrichten in der Verbindung mit dem Schöpfer, mit den Schöpfungsgesetzen. Ich möchte an der Stelle das Buch Die drei Bände im Lichte der Wahrheit ganz deutlich hervorheben, die Gralsbotschaft von Abdroschin, wo die Schöpfungsgesetze erklärt werden, wie der Schöpfer sie für uns auf der Erde gebracht hat und welche wirkliche Verpflichtung und Verantwortung wir Menschen damit einzugehen haben und auch zu leben haben. Ich möchte auch noch betonen, dass Andreas und ich ganz sicherlich überhaupt nicht gegen eine Verbindung der verschiedenen Religionen sind, sondern das Gegenteil ist der Fall, denn die Quelle ist immer ein und dieselbe. Wie in welchen Zeiten durch die Wegbereiter diese Religionen entstanden sind, das kann man studieren, das haben wir auch gemacht, was uns zu dem Schluss gebracht hat, dass ganz klar die Quelle immer dieselbe ist. Und deswegen ist ein Zusammenschluss durchaus richtig und auch durchaus machbar aus unserer Sicht. Allerdings müssen die Ziele klar sein und wir sehen hier eben doch Ziele, die sehr hinterfragenswürdig sind.
Ja, und die Religionen sind eben halt gespalten. Und ich weiß zum Beispiel auch, wenn wir über Schöpfer oder über Gott sprechen, dass da viele Probleme auftauchen, weil diese beiden wunderbaren Begriffe so gnadenlos missbraucht wurden. Und deshalb versuche ich es mal ein bisschen zu übersetzen aus meiner Richtung. Wenn wir sprechen jetzt von der Urkraftzentrale und der Schöpfungsarchitektur von der Grundstruktur aus, und zwar von der Urkraft bis hin zur Nachschöpfung des Menschen dort, wo wir uns befinden. Und das ist so unglaublich weit, dieser Weg. Das ist für uns nicht vorstellbar. Deshalb können wir verschiedene Fragen gar nicht stellen, weil wir die Frage nicht einmal verstehen würden. Und das ist wirklich der Punkt. Und wir wollen hier letztendlich eines, dass wir jetzt mit dem Thema, wenn jetzt wieder einer sagt, jetzt kommen die wieder an mit ihren grünen Büchern. Mal ganz ehrlich, jetzt, wir haben jetzt die Situation, dass die Wissenschaft jetzt mehr oder weniger an den Rand gedrängt wird durch eine religiöse Struktur dieser Klimareligion. Also müssen wir natürlich auch dann mit diesen Argumenten weiterarbeiten. Und wenn wir dann eben halt sehen, auf welcher Basis zum Beispiel hier auch gerade aktuell gearbeitet wird, die UN hat ja den Plan enthüllt, alle fossilen Brennstoffe komplett zu verbieten. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen Klimagipfel eingehen, ganz sachlich. Diese COP27, also diese Konferenz in Ägypten, hat jetzt offenbar eine extrem hetzerische Rhetorik entwickelt. Das ist ja die andere wahnsinnige Grundlage. Auf der einen Seite die Religion und auf der anderen Seite die totale Hetze. Und das Interessante ist, die Argumentation, alle fossilen Brennstoffe zu verbieten, geht zurück auf einen untergehenden pazifischen Inselstaat. Und zwar ist das der winzige Inselstaat Tuvalu. Und die fordern ein Ende der fossilen Brennstoffe. Und da hält sich jetzt irgendwie die Nation dran und das wird als Beispiel genannt. Und jetzt muss man einfach mal sehen, wie will man eigentlich ohne fossile Brennstoffe in der westlichen Welt zum Beispiel leben? Man könnte kein Haus bauen, es sind nur wenige, die noch in Höhlen leben könnten. Das heißt, die Masse der Menschheit würde das gar nicht überleben. Das ist eine wirklich schwierige Geschichte. Jetzt noch mal kurz zu diesem Inselstaat Tuvalu, der hier als Grundlage genommen wird für die weltweite UN-Entscheidung. Tuvalu ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean, absolut subtropisch. Es ist eine parlamentarische Monarchie, die organisiert ist und Mitglied des Commonwealth ist. Natürlich, das sind sie natürlich. Und die Hauptstadt heißt Funafuti. Wie groß ist eigentlich dieser Staat? Der Staat hat eine Gesamtfläche von 26 Quadratkilometern. Es gibt dort 11.925 Menschen, die dort leben. Und diese Insel mitten im Pazifik liegt 4,60 Meter an der höchsten Stelle über den Meeresspiegel. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das die Grundlage sein soll, die gesamte Weltpolitik über alle Klimazonen hinaus zu ändern, Ich meine, dass man dort keine Probleme hat, zum Beispiel auf fossile Brennstoffe zu verzichten, weil dort gibt es keine Autos und dort gibt es natürlich auch keine Heizung, weil die so etwas nicht brauchen. Das liegt wirklich auf der Hand. Das sind die Dinge, die wir sehen müssen, auf welchem Niveau. Und bitte nicht falsch verstehen, dass ich mich jetzt gegen diese Inselbewohner aussprechen möchte, um Himmels Willen. Es geht einfach nur darum zu erkennen, mit welchen Strukturen hier gearbeitet wird. Und das Ganze nachher unter einem religiösen Deckmantel zusammengebunden, Sack zugemacht und dann warten wir, was passiert.
Ich danke dir mal für diese sehr interessante Aussage. Spannend, wie ich finde, ist vor allem der Satz, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass in Kürze Herr Habeck, Herr Scholz, Frau Baerbock, viele andere Grüne vor allem uns ermuntern werden, an diese interreligiöse Verbindung anzuknüpfen, dann fällt mir dazu ein, dass die Außenministerin beispielsweise neulich in Münster bei einer Versammlung das Kreuz hat abhängen lassen, was überall im Moment passiert, und dass zum Beispiel den Satz »So wahr mir Gott helfe« oder auch »Ich schwöre es« vielen Kabinettsmitgliedern und auch grünen Politikern nicht über die Lippen gegangen ist. Und das ist natürlich dann schon eine Erkenntnis Annalena Baerbock, die dazu gehört, genauso wie, ich glaube, Herr Scholz hat auch nicht auf Gott geschworen. Nein, und ich meine, ich werde das nochmal raussuchen. Ich denke mal, dass da jetzt eine große Diskrepanz ist. Wir können uns fragen, wie sehen die Taten aus? Wie sahen die Taten aus, die wir bis jetzt registriert haben bei den Leuten, die Länder regieren? Und was ist das jetzt dann wahrscheinlich für ein neues Bekenntnis dieser neuen 10 Gebote, auf die wir sehr gespannt sind?
Also die meisten Funktionäre dieser Klimakonferenz, inklusive dem WEF, wenn ich mir Herrn Harari ansehe, der den Menschen ja als Menschen aberkennt und als Kohlenstoffhaufen reduziert, den man programmieren kann. Mit anderen Worten, alle Religiöse kommt ja der Begriff von Religare, und Religare heißt ja Rückverbinden. Und das ist eben halt mit der eigentlichen Schöpfung. Es ist ja durchaus ein wichtiges und wertvolles Wort. Aber genau die Verächter dieser ganzen Religionen, der Menschen, die glauben, sich wieder im Prinzip mit Gott in Verbindung setzen zu können, die verachtet werden, die sollen jetzt instrumentalisiert werden. Ein unglaublicher und ungeheuerlicher Vorgang für mich, den man wirklich nur als historisch bezeichnen kann.
Ja, ich möchte noch mal kurz klarstellen, Angela Merkel hat den Eid gesprochen, aber Bundeskanzler Scholz hat sich geweigert und sämtliche Minister und Ministerinnen der Grünen ebenso. Ja, an den Taten werden wir sie erkennen. Ihr Lieben, es war uns wichtig, dass wir euch diese Informationen näher bringen, die mehr oder weniger noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorbereitet werden. Und dieser Sonntag, der 13., das ist tatsächlich ein besonderer Tag der Wende in der Menschheit. Und wir können alle dem etwas entgegenhalten, indem auch wir ins Gebet, ins wahre Gebet, in die Verbindung mit dem Schöpfer gehen und um Licht und Gnade und Hilfen bitten, damit diese wirklich dunkle und düstere Welt bald durch das Licht aufgeweckt wird.
Ja, und ich hoffe sehr auch, dass dieses Thema jetzt in eine große Diskussion kommt, aus einer Vogelperspektive heraus, nämlich diese Sache zu beobachten, die dort gerade läuft, und nicht aus der Sicht eines Funktionärs, wie er gerade mehr oder weniger rekrutiert werden soll. Das ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Verteilt diese Information und sprecht darüber.
Und bleibt stark und im Gottvertrauen. Vielen Dank.